Christiane Karg war das, begleitet von den Bamberger Symphonikern unter David Afkam mit einem Schlaflied von Henri Duparc. Fidule, schlaf leise im Grase. Und das Gras, das wurde ja hier auch besungen, leise rauschende Pappeln, duftende Blumen, summende Bienen. Da träumt sich's schön, beziehungsweise wir träumen es uns schön, muss man sagen. Es ist ja nur ein Lied. Ursula Voss ist Psychologin an der Universität Frankfurt und sie untersucht, was wir träumen und warum. Sie schaut in unsere Psyche also auch, wenn wir schlafen. Jetzt sind wir alle wach und auch Ursula Voss. Guten Morgen, Frau Voss.
Guten Morgen.
Schlafen und träumen Sie eigentlich gern?
Ja, super gern. Ich träume auch sehr, sehr viel. Ich kann mich auch meistens an meine Träume erinnern. Und fühle mich hinterher dann auch entsprechend den Stand der Forschung ausgeruht.
Das heißt aber auch, Sie beobachten sich ein bisschen dabei und schauen selber, was träume ich denn so und wie funktioniert mein Schlaf?
Natürlich.
Und was stellen Sie da fest? Also Sie sollen uns jetzt nichts Intimes verraten, natürlich, aber Sie schlafen offenbar gut. Und Sie träumen viel. Ist das bei allen Menschen eigentlich so, dass die gleich viel träumen und sich nur nicht erinnern können? Oder gibt es Menschen, die mehr träumen und welche, die weniger träumen?
Also es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die sich gut an ihre Träume erinnern und fast genauso viele, die sich nicht so gut daran erinnern. Dass sie alle gleich viel träumen, möchte ich bezweifeln. Der Schlaf ist ja sehr variabel. Aber wir können davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen tatsächlich träumen und ungefähr 2 Stunden pro Nacht im REM-Schlaf verbringen. Und in diesem REM-Schlaf finden diese visuellen Träume statt.
Das ist ja eine Welt, die wir so ein bisschen vielleicht mit zweierlei Gefühlen betrachten. Einerseits kann das sehr schön sein, man träumt sich eben, wie wir gerade hier auf der Blumenwiese gelegen haben, musikalisch schönste Situationen herbei. Aber es sind natürlich auch Ängste, die da oft eine Rolle drin spielen und man wacht manchmal auf und erschreckt sich über irgendwas und weiß dann gar nicht mehr, was es war. Das ist schon Alltagsbewältigung?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ist das Alltagsbewältigung? Das weiß ich nicht. Das möchte ich auch so nicht beantworten, weil da gibt es unterschiedliche Lager in der Traumforschung. Die einen behaupten, dass der Traum irgendwie einen Bezug zur Realität hat und die anderen sagen, es ist sowas wie ein neuronales Gewitter und die haben gar nichts zu bedeuten. Fakt ist aber, dass tatsächlich die Amygdala eben sehr stark aktiviert ist im Traum und dort werden die Gefühle generiert und das wichtigste, evolutionär wichtigste Gefühl, das wir natürlich besitzen, was uns auch schützt, ist die Angst. Und die Angst wird im Traum eben häufig berichtet. Ob es nur Angst ist, was wir emotional in den Traum einbauen, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist das, was uns in Erinnerung bleibt, weil es ja auch einen Signalcharakter hat.
Aber das kann sein, dass das Träumen gar keine Funktion hat?
Das glaube ich nicht, dass das Träumen keine Funktion hat, aber dass die Traumdeutung im Prinzip ein Irrläufer ist. Weil überlegen Sie mal, Sie träumen 2 Stunden in der Nacht ungefähr und was Sie erinnern, bezieht sich vielleicht auf 5 Minuten. Das heißt, das ist ein bisschen aus dem Kontext gehoben, was wir erinnern. Und vielleicht erinnern wir genau das, was wir assoziieren können mit unserem Wachleben. Und in Wahrheit ist der Traum viel komplexer und undurchsichtiger.
Okay, also die Traumgeschichte ist nicht die, die wir erinnern, sondern da gibt's noch viel, viel mehr.
Richtig.
Das heißt, da ist was los im Gehirn.
Da ist was los im Gehirn, ja.
Im Körper nicht so viel, ne?
Im Körper ist nicht so viel, das ist richtig. Also der Körper ist ja weitgehend gelähmt. Die Atemmuskulatur, die funktioniert, wir können die Augen bewegen, aber ansonsten sind wir gelähmt. Die Temperaturkontrolle geht verloren. Das heißt also, wenn es draußen kalt ist, dann erkaltet auch unser Körper. Wenn es warm ist, dann fangen wir an und schwitzen. Und ja, das Herz-Kreislauf-System spielt verrückt. Das ist im Prinzip nicht unter willentlicher Kontrolle. Das heißt, der Blutdruck steigt und fällt, der Puls geht hoch und auch wieder runter. Und das Gehirn ist allerdings wachähnlich aktiv, allerdings mit einem großen Unterschied zum Wachleben, dass nämlich der frontale Kortex relativ stillgelegt ist. Ich sage relativ, der ist also nicht inaktiv. Aber
das ist das, wo wir bewusst irgendwas unternehmen.
Das ist richtig. Das bewusste Erleben, das Entscheiden, das Problemlösen, Denken, logisches Denken, diese Funktionen sind ganz stark eingeschränkt.
Auch mal schön, wenn das abgeschaltet ist.
Richtig, genau. Aber dafür ist die Amygdala eben sehr, sehr stark aktiv und die wird vom Frontalkortex dann auch nicht mehr kontrolliert. Das heißt also, im Prinzip ist das eine Spielwiese für Emotionen.
Da tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Hat sich das eigentlich verändert? Ich meine, im Augenblick haben wir ja ziemlich viel mit unserem Frontalkortex zu tun, weil wir die ganze Zeit darüber nachdenken müssen, wie wir uns verhalten und wann wir die Maske aufsetzen müssen und wie viel Abstand wir halten und so. Hat sich das Träumen in Zeiten von Corona auch verändert?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also da gibt es mittlerweile, so wie ich das recherchiert habe, 9 publizierte Studien dazu. Und was offensichtlich ist, ist, dass also Angst tatsächlich häufiger berichtet wird. Wir haben selber auch eine Studie dazu durchgeführt. Offensichtlich schlafen die Menschen ein bisschen länger, weil sie auch, viele sind im Homeoffice und so weiter. Das hat sich verändert. Das Träumen an und für sich, da sind wir noch in der Auswertung. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, also diese Pandemie wird in 8% der Träume berichtet. Was wir in unseren Traumberichten finden, das ist aber noch nicht publiziert, von daher mit Vorsicht zu genießen. Aber was wir finden, ist, dass die Pandemie irgendwie schon erwähnt wird oder im Unterbewusstsein vorhanden ist, dass es aber nicht explizit Thema eines Traumes ist, sondern es fällt irgendwann mal auf, dass ja die Abstandsregeln nicht gewahrt wurden zum Beispiel. Aber wie gesagt, diese Erwähnungen von Covid, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz und so weiter, das betrifft 8% der Träume und das ist doch relativ wenig.
Aber wir bauen es gelegentlich ein in unsere Träume, diese Lebenswirklichkeit, ja.
Richtig, genau.
Ja. Jetzt haben wir über Träume ganz generell gesprochen, also was da im Kopf und im Körper überhaupt so passiert. Ja. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Kindern, Erwachsenen, Männern, Frauen, älteren Menschen, jüngeren Menschen?
Also in Bezug auf Kinder, ja, da gibt es selbstverständlich Unterschiede. Da muss man aber dazu sagen, dass es sehr schwierig ist, das zu untersuchen. Muss vor allen Dingen viele methodische Einflüsse dann auch sich dessen gewahr werden, dass sie eine Rolle spielen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe meine Tochter gefragt im Alter von 3 Jahren, weil ich den Eindruck hatte, sie hat auf jeden Fall REM-Schlaf, die Augen bewegen sich sehr schnell und der Körper ist gelähmt. Und dann habe ich sie gefragt, was sie geträumt hat und hat sie geträumt. Und dann hat meine Tochter regelmäßig gesagt, nein, genauso, nein. Als wollte sie das abwehren. Und im Alter von 5 Jahren habe ich sie dann nochmal gefragt und dann hat sie gesagt, ja, ich habe geträumt, aber es war alles so durcheinander. Also genau so. Und dann konnten wir das klären, dass Träume immer durcheinander sind. Und ab da hat sie mir dann ihre Träume berichtet und seitenlange Traumberichte geliefert. Das heißt also, Kinder träumen sehr wahrscheinlich. Ich habe ihr auch nicht abgenommen, dass sie im Alter von 3 Jahren nicht geträumt hat. Aber sie hat sich nicht getraut, das zu berichten. Und das findet man auch häufig in der Literatur, dass kleine Kinder nicht richtig differenzieren können. A, ist das ein Traum oder ist es wirklich? Und B, dass sie sich schämen, solche Dinge zu berichten. Und natürlich, dass sie auch vielleicht die verbalen Fähigkeiten noch nicht haben, diesen Traum dann wiederzugeben.
Gibt es denn Dinge, die häufig vorkommen? Also es gibt ja so ein paar klassische Träume, dass Menschen irgendwo runterfallen zum Beispiel. Das hört man dann doch gelegentlich mal. Mhm. Oder Radiomoderatoren träumen häufig davon, dass sie nicht wissen, worüber sie sich mit dem Studiogast eigentlich unterhalten sollen. Gibt es so Klassiker?
Ja, Zähne ausfallen ist ein Klassiker. Dann
durch die Prüfung fallen. Was heißt das denn? Warum fallen denn jemandem die Zähne aus?
Das also
ist nicht erklärbar.
Das findet man in allen Kulturen. Und wenn wir das interpretieren, das ist so ein schönes Beispiel für eine Interpretation. Jetzt könnte man sagen, die Freudianer machen das sehr, sehr gerne, dass es ein Symbol dafür ist, dass wir uns hilflos fühlen und nicht zubeißen können. Aber ganz genauso wäre es möglich, dass es irgendwie so ein Tagesrest ist und dass sie vorhaben, zum Zahnarzt zu gehen, dass sie Angst haben, unattraktiv zu erscheinen, dass sie sich daran erinnern, wie sie die Milchzähne verloren haben, dass sie sich daran erinnern, dass sie schon lange nicht beim Zahnarzt gewesen waren und so weiter. Also es gibt viele, viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist immer so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen, aber tatsächlich ist es ein Traum, der häufig vorkommt.
Das heißt, was man versucht hat an Traumdeutung, ist ein sehr, sagen wir mal, vages Feld, wo man sehr unsicher unterwegs ist.
Richtig, genau. Ich finde das trotzdem spannend und ich setze das auch ein in meinen Therapien. Betone aber immer, dass es natürlich sowas sehr Individuelles ist und dass es eine, es könnte sein, Deutung ist.
Gibt einem vielleicht einen Hinweis darauf, was da möglicherweise
richtig
durch den Kopf geht. Ja. Wenn wir jetzt sie ein bisschen so lesen können, manchmal vielleicht, dass sie uns Hinweise auf den gegenwärtigen Zustand von uns selbst geben könnten, können wir sie auch beeinflussen, die Träume?
Da sprechen Sie jetzt von Klarträumen. Klarträume sind Träume, in denen Sie Bewusstsein darüber erlangt haben, dass Sie träumen. Die gehen damit einher, dass der Frontalkortex wieder zugeschaltet wird, dass sie also dann auch in der Lage sind, sozusagen die Exekutivfunktionen auszuführen, also logisch zu denken, alles in Maßen natürlich. Es ist ein Zustand, der nahe dem Wachbewusstsein angesiedelt ist. Und wenn Sie viel Übung haben, können Sie die Träume beeinflussen.
Können Sie das?
Ich konnte das, als ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich könnte das sicher wieder erlernen, aber ich verzichte.
Ja, lassen Sie sich einfach fallen.
Ich lasse mich fallen, ja.
Das braucht man ja vielleicht dann auch einfach mal, auch das Wissenschaftliche zur Seite zu legen, um den Schlaf zu genießen und den Traum.
Richtig. Und der luzide Traum, der Klartraum, ist ja vor allen Dingen wissenschaftlich interessant, weil wir da so dieses Hervorbrechen des klaren Bewusstseins beobachten können, was dort dann im Gehirn passiert, während wir aus einem Stadium der Bewusstlosigkeit in die Bewusstheit quasi eintauchen. Es ist schön, wenn man dann zum Beispiel fliegen kann. Das löst oftmals beim Träumer ein Gefühl von Euphorie aus. Ich finde das auch wichtig in der Behandlung von posttraumatischen Patienten, dass sie also lernen, ihrem Angreifer beispielsweise zu begegnen und da mehr Kontrolle und auch dann die Angst zu verlieren vor dem Traum. Aber ansonsten für private Zwecke nutze ich ihn persönlich nicht.
Nur zum Ausruhen, genau.
Richtig, genau.
Ein Katz-und-Maus-Spiel im Kopf hat uns Ursula Voss erklärt, die Psychologin, die sich ganz intensiv mit dem Träumen beschäftigt. Vielen Dank.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.